Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal haben wir das Ende des 2. Mosebuches erreicht. Falls Sie zu den Stammhörern dieser Reihe gehören, dann wissen Sie möglicherweise schon, was das bedeutet. In der Bibel sind zwar alle 5 Bücher Mose schön hintereinander angeordnet, wir aber machen jetzt einen großen Sprung vom 2. Buch des Alten Testaments zum 2. Buch des Neuen Testaments, also zum Markus-Evangelium. Danach kehren wir zum 3. Buch Mose zurück und anschließend zum 3. Buch des Neuen Testaments, dem Lukas-Evangelium. Das macht die ganze Sache nicht nur abwechslungsreicher, sondern auf diese Weise lassen sich auch manche Zusammenhänge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besser aufzeigen. Ab heute also das Markus-Evangelium. Zunächst eine kurze Einführung und dann die erste Hälfte von Kapitel 1. Das Markus-Evangelium. Im Neuen Testament steht es an 2. Stelle, aber es handelt sich um das älteste der 4 Evangelien. Das bedeutet, es ist im Vergleich zu den anderen schriftlich niedergelegten Evangelien noch ein Stück näher dran an den Ereignissen, über die es berichtet. Auch wenn man das Markus-Evangelium mit den anderen neutestamentlichen Büchern vergleicht, gehört es mit zu den ältesten Büchern, ohne jedoch das älteste zu sein. Wahrscheinlich wurde es vor dem Jahr 63 nach Christus in der Stadt Rom geschrieben. Ein gewisser Markus hat dem Markus-Evangelium seinen Namen gegeben. Er gehörte nicht zu den ersten Jüngern Jesu, anders als Matthäus und Johannes, die beide auch ein Evangelium verfasst haben. Lukas wiederum, der Autor des Lukas-Evangeliums, war ein sehr enger Freund und Vertrauter des Apostels Paulus. Doch wie steht es mit Markus? In der Apostelgeschichte Kapitel 12 wird sein voller Name erwähnt, und das ist schon mal recht aufschlussreich. Dort heißt es, und Petrus ging zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Das ist wohl der erste historische Hinweis auf Johannes Markus. Hier wird er zum ersten Mal erwähnt. Johannes war sein jüdischer und Markus sein römischer Name. Offensichtlich war seine Mutter eine wohlhabende und führende Christin in der Jerusalemer Gemeinde, denn in ihrem Haus trafen sich die dortigen Christen. Später wird Johannes Markus zu einem Begleiter des Apostels Paulus auf seiner ersten Missionsreise. Außerdem ist aus dem Kolosserbrief Kapitel 4 zu erfahren, dass Johannes Markus ein Vetter des Barnabas war. Für Petrus muss er eine Art geistlicher Sohn gewesen sein, denn im 1. Petrusbrief lässt Petrus Folgendes ausrichten: Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Johannes Markus hat sich Paulus und Barnabas vor ihrer ersten Missionsreise angeschlossen. In der Apostelgeschichte Kapitel 13 wird berichtet, und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Doch in Perge in Pamphylien kehrt er dann um. Er war offensichtlich ein bisschen ängstlich und hat deshalb gekniffen. Na gut, vielleicht hatte er ja einen Grund dafür, von dem wir nichts wissen, aber Paulus wollte ihn zur 2. Missionsreise nicht mehr mitnehmen, obwohl sein Vetter Barnabas das gerne wollte. Barnabas können wir uns wohl als einen ziemlich gutmütigen Kameraden vorstellen, der bereit war zu vergeben. Paulus dagegen sah die Sache kritischer. In Apostelgeschichte 15 kann man nachlesen, Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Nun, für mich sieht das ein bisschen so aus, als hätte Paulus ihn für einen Versager gehalten. Im darauffolgenden Vers heißt es sogar, und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit und fuhr nach Zypern. Tja, und das war's dann. Mehr über den Dienst des Johannes Markus ist in der Bibel nicht zu erfahren, was jedoch nichts Negatives bedeuten muss. Es kann durchaus sein, dass er großartige Arbeit geleistet hat. Nur ist davon eben nichts überliefert. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Verstimmung zwischen Johannes Markus und Paulus nur vorübergehend Bestand hatte. Denn im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, wird Johannes Markus von Paulus lobend erwähnt. Dort heißt es, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, warum es im Neuen Testament gleich 4 Evangelien gibt, die alle über das Leben und Wirken und über den Tod Jesu Christi berichten. Nun, ein Grund dafür ist, dass die 4 Evangelien an verschiedene Menschen gerichtet waren. Das Matthäusevangelium wurde in erster Linie für das Volk Israel geschrieben, also für religiös geprägte Menschen, die im Judentum zu Hause waren. Das Markus-Evangelium dagegen richtete sich speziell an die Römer. Es passte genau in die Zeit, als Israel nichts weiter war als eine römische Provinz. Man könnte sagen, das Markus-Evangelium wurde für starke und selbstbewusste Menschen geschrieben. Denn rund 1000 Jahre beherrschten die Römer die Welt. Dabei sollte man sich die Römer allerdings nicht als gewalttätige Horde vorstellen, die die halbe Menschheit tyrannisierte. Denn sie haben den Menschen auch Frieden und Gerechtigkeit gebracht, haben für Recht und Ordnung, für Sicherheit und auch für gute Straßen gesorgt. Aber der äußerliche Friede war eben ein erzwungener Friede und forderte seinen Preis. Die Macht, die von den römischen Kaisern und Feldherren ausgeübt wurde, stand oft im völligen Gegensatz zu dem, wonach sich die Menschen sehnten. Wenn die Christen etwa den Römerbrief des Paulus zur Hand nahmen, dann konnten sie dort lesen, »Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.« Diese Kraft Gottes war eine Kraft, die auf Barmherzigkeit beruht, und damit eine völlig andere Kraft ist als die, die vom römischen Kaiser mit eiserner Hand ausgeübt wurde. Dieser weltlichen Macht zu entfliehen, war unmöglich. Widerstand gegen sie endete fast immer tödlich. Doch genau in diese Zeit hinein, in der der Staat alles war und der Einzelne nichts, beauftragte Gott den Johannes Markus, sein Evangelium, die frohe Botschaft, niederzuschreiben. Johannes Markus gehörte nicht zu den Jüngern Jesu. Er war also kein Zeuge der ersten Stunde, wenn man es so ausdrücken möchte. Wie konnte er dann aber darüber berichten, wie Jesus gelebt hat und wie er gestorben ist? Schon in der frühen Kirche war man davon überzeugt, dass er sein Wissen von Simon Petrus hatte. So behauptete Papias, ein Kirchenvater des ersten und zweiten Jahrhunderts, Markus, der Dolmetscher des Petrus, schrieb alles sorgfältig auf, an was er sich erinnern konnte, aber nicht in der Reihenfolge, in der Christus gesprochen und gewirkt hat. Und Eusebius, der Kirchenhistoriker des vierten Jahrhunderts, spricht davon, dass den Menschen das, was ihnen Petrus mündlich verkündigte, nicht ausreichte. Eusebius berichtet, Zitat, dass ihnen das einmalige Hören und auch die ungeschriebene Lehre, die er verkündigte, nicht genügte, sondern dass sie Markus, dessen Evangelium nun weit verbreitet ist, dringend baten, ihnen die Lehre, die sie in der Predigt empfangen hatten, in schriftlicher Form zu überlassen. Das Markus-Evangelium wurde anonym verfasst. Erst später wurde die Überschrift, die wir auch in den heutigen Bibelausgaben finden, nämlich das Evangelium nach Markus, hinzugefügt. Es kann also gut sein, dass Papias und Eusebius richtig liegen und dass Johannes Markus im Grunde nur niedergeschrieben hat, was er von Simon Petrus erfuhr. So gesehen hätte man das Markus-Evangelium also mit Fug und Recht auch als das Petrus-Evangelium bezeichnen können. Vorhin sagte ich, dass das Markus-Evangelium in erster Linie für Römer geschrieben wurde, für starke und selbstbewusste Menschen. Das schlägt sich auch im Evangelium selbst nieder. Man könnte es als das Evangelium der Tat umschreiben. Während Matthäus zum Beispiel immer wieder auf die Königswürde Jesu einging, denn Jesus war ja der König der Juden, so beschreibt Markus ihn als den zupackenden Knecht Gottes, der den Menschen dient. In Markus 10 heißt es zum Beispiel, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Johannes Markus hat sein Evangelium in einem sehr einfachen und geradlinigen Stil niedergeschrieben. Er richtet sich, wie man so schön sagt, an den Mann auf der Straße und nicht an eine gebildete religiöse Elite. Angeblich kommt im Markus-Evangelium mehr als 1300 Mal das Wort »und« vor. Ich habe es nicht nachgezählt, und als Schüler hätte ich vermutlich eine schlechte Note bekommen, wenn ich in einem Aufsatz zu oft das Wort »und« verwendet hätte. Im Markus-Evangelium ist es jedoch ein Stilmittel, das signalisiert, und nachdem dieses geschehen ist, geschah auch noch jenes, und dann folgte dies, und dann passierte auch noch das. Was ich damit sagen will, die häufige Verwendung des Wörtchens »und« erzeugt eine Dynamik und treibt die Handlung des Markus-Evangeliums voran. Es ist eben ein Evangelium für Menschen, die mitten im Leben stehen, für starke und geradlinige Menschen. Dazu passt auch, dass es mit seinen 16 Kapiteln das kürzeste der Evangelien ist. Ein vielbeschäftigter Mensch konnte es in relativ kurzer Zeit einfach mal durchlesen. Nur wenige Stellen nehmen Bezug auf das Alte Testament. Und wenn Johannes Markus irgendwelche jüdischen Sitten erwähnt, dann erklärt er kurz, was es damit auf sich hat. Auch daran kann man erkennen, dass er sein Evangelium für Nichtjuden geschrieben hat. Auf ein Geschlechtsregister, das die jüdische Herkunft Jesu belegt, kann Johannes Markus deshalb gut und gerne verzichten. Soweit eine kurze Einführung in das Markus-Evangelium. Es beginnt weder mit einem Geschlechtsregister noch mit einem Bericht über die Geburt Jesu, sondern alles scheint darauf ausgerichtet zu sein, möglichst rasch zur Sache zu kommen. Und deshalb setzt es kurz vor dem Zeitpunkt ein, an dem Jesus in der Öffentlichkeit auftritt. Johannes der Täufer als sein Wegbereiter kündigt sein Kommen an. Ich lese nun aus Kapitel 1 die Verse 1 bis 3. Dort ist zu lesen, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Wenn Sie die beiden Prophetenworte im Alten Testament nachschlagen wollen, werden Sie feststellen, dass sie aus dem Buch Maleachi und aus dem Buch Jesaja stammen. Markus spricht einfach pauschal vom Propheten Jesaja, weil zu seiner Zeit, wie auch heute in der Lutherbibel, die Prophetenbücher im Alten Testament mit Jesaja begannen. Die Ausdrucksweise »Es steht bei Jesaja« findet sich nicht nur an dieser Stelle. Nun ja, die Römer wussten ohnehin kaum etwas über die Propheten des Judentums. Aber weil Markus bereits auf ein Geschlechtsregister Jesu verzichtet hat, möchte er wenigstens durch den Bezug auf die Propheten darauf hinweisen, dass Johannes, der Wegbereiter Jesu, aus dem Judentum kommt. Und nicht nur das. Die ehrwürdigen Propheten, wer auch immer sie aus Sicht der Römer gewesen sein mögen, haben diesem Wegbereiter Jesu gewissermaßen ein Empfehlungsschreiben mit auf den Weg gegeben, indem sie ihn lange vor seiner Zeit bereits in ihren Prophetien erwähnt haben. Weiter im Bibeltext ab Vers 4. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Johannes der Täufer war ein bemerkenswerter Mann, nicht nur im Hinblick auf seine Botschaft, sondern allein schon hinsichtlich seiner äußeren Erscheinung. Eigentlich war er ein Levit, von dem man normalerweise erwarten konnte, dass er seinen Dienst am Tempel in Jerusalem verrichtet. Doch Gott hat ihn gewissermaßen zum einzigen Propheten des Neuen Testaments gemacht. An anderer Stelle habe ich mal gesagt, dass sich Johannes sozusagen aus dem Alten ins Neue Testament hinübergerettet hat. Und nicht wenige Propheten haben schon durch ihr Äußeres oder durch die Art, wie sie ihre Botschaft verkündigten, auf sich aufmerksam gemacht. Johannes fiel durch sein Gewand aus Kamelhaaren auf und durch die besondere Diät, die er einhielt. Heuschrecken und wilder Honig, das war schon etwas Besonderes. Außerdem predigte er in der Wüste, obwohl doch normalerweise jeder, der ein großes Publikum erreichen möchte, sich irgendwo in der Fußgängerzone mitten in der Innenstadt hinstellen würde. Aber nein, Johannes predigte draußen in der Wüste. Und er predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ich stelle mir Johannes als einen ziemlich raubeinigen Gesellen vor, eine urige Gestalt, die überall auffiel. Und dieser Kerl macht sich nun mit seinen Worten ganz klein und sagt: Der nach mir kommt, ist stärker als ich. Im Grunde bin ich es nicht einmal wert, den allergeringsten Dienst für ihn zu verrichten und ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Und dann stellt Johannes in seiner Predigt heraus, was geistlich gesehen der große Unterschied ist zwischen ihm und Jesus. Die Taufe, die Johannes mit Wasser vollzieht, ist ein Symbol dafür, dass ein Mensch von seiner Sünde reingewaschen werden muss. Und die Taufe ist auch ein Symbol dafür, dass, wie Martin Luther es ausdrückt, der alte Adam ersäuft werden muss. Für die wahre Taufe jedoch sorgt Jesus Christus, indem er uns den Heiligen Geist schickt. Vers 9. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Jesus kam. Allein diese Tatsache wäre eigentlich einer Schlagzeile wert gewesen. Denn Jesus verließ sein altes Leben als Zimmermann, das er fast 30 Jahre unauffällig in Nazareth verbracht hatte. Und nun kommt er zu Johannes und lässt sich taufen. Wozu eigentlich? Ich sehe darin die Absicht, sich den anderen Menschen gleichzustellen. Jesus hat es zwar nicht nötig, sich auf symbolische Weise von Sünden reinwaschen zu lassen, aber er identifiziert sich mit den Sündern. Wesentlich später wird dann ja sogar das passieren, was Paulus im 2. Korintherbrief so ausdrückt: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Weiter aus Markus 1, die Verse 10 und 11. Jesus lässt sich also von Johannes im Jordan taufen. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jeder, der die Dreieinigkeit Gottes für eine merkwürdige und fragwürdige Idee hält, sollte sich diesen Vers genauer ansehen. Denn hier tritt Gott tatsächlich in dreierlei Gestalt, in drei Personen auf. Die Stimme vom Himmel sagt: Du bist mein lieber Sohn. Mit dem Sohn ist Jesus gemeint. Die Stimme vom Himmel gehört folglich Gott, seinem Vater. Und dann ist auch noch vom Geist die Rede, der wie eine Taube auf Jesus herabkam. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit Gottes. Das Besondere an dem Geschehen bei der Taufe Jesu ist, dass sich Gott genau zu diesem Zeitpunkt in besonderer Weise zu seinem Sohn bekennt. Ungefähr 30 Jahre lang hat Jesus, so viel wir wissen, ein relativ normales Leben in Nazareth geführt. Doch jetzt beginnt er, den eigentlichen Auftrag seines Lebens in die Tat umzusetzen. Wie nannte ich vorhin das Markus-Evangelium? Es ist ein Evangelium der Tat. Und deshalb dauert es nach der Taufe Jesu auch gar nicht lange, bis auf Jesus eine ernste Herausforderung zukommt. In den Versen 12 und 13 wird berichtet: Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan, und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Die Formulierung in Vers 12, der Geist Gottes trieb Jesus in die Wüste, ist sehr auffällig. Was dort auf ihn zukommt, sucht sich Jesus nicht freiwillig aus. Deshalb stellt sich die spannende Frage: Wird Jesus die Herausforderung meistern oder wird er versagen? Markus als Verfasser des Markus-Evangeliums scheint viele Ereignisse, die er beschreibt, auf diese Fragestellung zuzuspitzen. Schafft Jesus es oder schafft er es nicht? Offenbar ist das eine Art Stilmittel, um das Interesse der Leser zu wecken. Der ursprüngliche Adressat des Markus-Evangeliums war der römische Durchschnittsmann von der Straße. Und die römischen Männer liebten es, bei Wettkämpfen zuzusehen, top oder flop, Daumen nach oben oder nach unten, das war für sie die entscheidende Frage. Weiter ab Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Versuchung Jesu und der Beginn seiner Predigttätigkeit stehen meines Erachtens in einem engen Zusammenhang. Hätte er den Versuchungen des Satans nicht widerstehen können, wäre er sicher nicht der richtige Mann gewesen, um die Menschen zur Buße zu rufen. Interessant, aber auch ein bisschen verwirrend, ist die Ankündigung Jesu, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Denn im Matthäus-Evangelium klingt diese Aufforderung ein bisschen anders. Dort heißt es, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Himmelreich und Reich Gottes, das macht kaum einen Unterschied, sollte man meinen. Doch wenn man die Botschaft des Matthäus-Evangeliums mit der Botschaft des Markus-Evangeliums vergleicht, fallen gewisse Unterschiede auf. Im Matthäus-Evangelium wird zunächst geschildert, dass Jesus ein irdisches Reich unter den Juden aufrichten wollte. Statt Himmelreich würde ich deshalb lieber von Königsherrschaft sprechen. Denn genau das ist es, wovon im Matthäus-Evangelium zunächst die Rede ist. Erst nachdem sich die Menschen in Israel nicht auf diese irdische Königsherrschaft einlassen wollten, wandte sich Jesus auch den Heiden zu und verkündigte: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Während Matthäus sein Evangelium in erster Linie für religiöse Juden geschrieben hat, wendet sich Markus mit seinem Evangelium an römische Heiden. Deshalb spielt für ihn die geplante Königsherrschaft auf Erden, zu der Jesus die Juden eingeladen hat, keine große Rolle. Bei ihm geht es um das Reich Gottes in einem viel umfassenderen Sinn. In diesem Reich Gottes haben auch die Heidenchristen ihren Platz. Fast könnte man den Eindruck bekommen, als ob Matthäus und Markus ein bisschen nachgeholfen hätten, um ihr Evangelium der jeweiligen Zielgruppe schmackhaft zu machen. Ich denke nicht, dass es so ist. Matthäus und Markus kommen einfach aus zwei recht unterschiedlichen Lebenswelten. Der eine, tief verwurzelt in der jüdischen Tradition und ein Kenner des Alten Testaments, der andere eher der römischen Kultur zugetan. Beide glauben aber an Jesus Christus. Beide haben mit bestem Wissen und Gewissen niedergeschrieben, was sie über Jesus wussten. Aber jeder aus einem persönlichen Blickwinkel. Gleiches gilt auch für die beiden Evangelisten Lukas und Johannes. Und so haben wir vier verschiedene Evangelien im Neuen Testament, die sich gegenseitig bestätigen und ergänzen. Und der eine oder andere Bibelleser hat gewiss sein ganz persönliches Lieblingsevangelium, das ihn mehr anspricht als die anderen. Das Markus-Evangelium als Evangelium der Tat habe ich es bezeichnet. Und selbst im allerersten Kapitel tut sich noch einiges. Jesus beruft seine ersten Jünger und er vollbringt Wunder. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel nehmen wir uns die zweite Hälfte des ersten Kapitels vor. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.